Verbrechen. Der Podcast.
Eine neue Folge von Krone Verbrechen mit Martina Prewein von der Kronenzeitung steht an. Hallo Martina.
Hallo, servus.
Heute geht es schlichtweg um den Kriminalfall in Österreich. Es geht nicht zum ersten Mal um das Monster von Amstetten, um Josef Fritzl. Derzeit ist der Mann wieder in aller Munde und zwar deswegen, weil es um die Frage geht, sollte Josef Fritzl eigentlich freikommen? Bevor wir darüber sprechen, lass uns, Martina, den Fall noch einmal kurz aufrollen und lass uns ins Jahr 1984 zurückgehen. Das ist das Jahr, in dem Josef Fritzl seine eigene Tochter in den Keller sperrt.
Also Josef Fritzl, das muss man auch sagen, hatte mehrere Kinder und hat seine damals 18-jährige Tochter in ein Verlies seines Hauses in Amstetten gesperrt, gefangen gehalten dort 24 Jahre lang, hat dieses Verlies dann nach und nach immer wieder größer gemacht, ausgebaut, ohne dass das irgendjemand von seiner Familie, die im offiziellen Teil des Hauses lebte, gemerkt hat, ohne Untermieter, die auch in diesem Haus eingemietet waren. Das ist ein sehr großes Haus in Amstetten. Er hat dort mit ihr 7 Kinder gezeugt, wovon eines gestorben ist. 3 Kinder hat er nach oben gebracht, also die sind plötzlich vor der Tür offiziell gelegen mit Briefen dieser Tochter, dass sie bei einer Sekte gefangen gehalten wird und sich um diese Kinder nicht kümmern kann. Dann hat seine Frau großgezogen. 3 Kinder sind unten im Keller im Verlies geblieben und waren das auch dann bis zu ihrer Befreiung im Jahr 2008.
Er hat also ein sprichwörtliches Doppelleben im eigenen Haus geführt. Und auch wie schon in unserer letzten Folge, wo wir über den gequälten Buben in der Box gesprochen haben, hat sich damals auch jeder natürlich die Frage gestellt, wie kann das sein, dass in einem Ort wie Amstetten ein relativ bekannter Mann so ein Leben führt mit seiner eigenen Tochter, 7 Kinder zeugt, ohne dass das nur irgendjemand bemerkt.
Es lässt sich vielleicht dadurch erklären, er war ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Er hat vorher als Bauingenieur bei einer sehr bekannten Baufirma gearbeitet und dann, wie er dann schon in Pension gegangen ist, hat er ein eigenes Immobilienunternehmen aufgebaut. Also das heißt, er hat Grundstücke gekauft, hat auf diese Grundstücke meistens Reihenhäuser gestellt und die dann gewinnbringend verkauft. Also er war ein angesehener Bürger in dieser Stadt, hat auch zur Verschleierung seiner Tat einiges getan. Also er hat die Einkäufe, die er sozusagen gemacht hat für die anderen Familienmitglieder, muss man sagen, unter Anführungszeichen, die da unten im Keller dahin darben mussten, hat er in weit entfernten Orten eingekauft, hat dann in der Nacht diese Einkäufe ins Verlies geschleppt. Also er hat alles getan, um das zu verschleiern. Und offensichtlich hat man ihm halt so etwas überhaupt nicht zugetraut.
Die Leute in Amstetten haben ihn alle für harmlos gehalten, wiewohl er ja schon einmal im Gefängnis gesessen ist wegen einer Vergewaltigung.
Ja, aber das wussten die Menschen in Amstetten nicht. Also in Amstetten ist er zwar geboren, ist er aufgewachsen. Dieses Haus war auch das Haus seiner Mutter, das ihm dann vererbt wurde. Er hat dann Jahre in seiner Jugend in Linz gelebt und dort gearbeitet und da auch schon seine Frau kennengelernt, also war dann schon verheiratet auch mit seiner Frau, es waren 2 Vergewaltigungen, und ist dann dort im Gefängnis gesessen, aber das hat in Amstetten kein Mensch gewusst, also seine Frau hat das sehr wohl gewusst, da waren schon ein paar Kinder auch auf der Welt, aber die waren noch zu klein irgendwie, um das mitzubekommen. Er hat der Frau offensichtlich immer erfolgreich eingeredet, dass das alles ein Irrtum ist. Also es wurde da nie da viel darüber gesprochen. Sie ist bei ihm geblieben und er ist nach Amstetten sozusagen mit einer weißen Weste zurückgekehrt. Als er seine Tochter eingesperrt hat und dann ja die Vermisstenmeldung gemacht hat und dann diese Kinder dann immer wieder vor seiner Tür gelegen sind. Also man fragt sich natürlich, naja, warum hat man sich den nicht angeschaut, weil man hätte ja wissen müssen, zumindest bei der Polizei, dass er schon einmal doch ziemlich schwere Taten begangen hat. Diese Taten waren aber schon gelöscht aus dem Vorstrafenregister, dadurch hat man das nicht einmal bei den Behörden dort gewusst.
2008 fliegt dieses unglaubliche Doppelleben und das Martyrium seiner Tochter und Enkelkinder auf. Kannst du uns da noch mal zurückholen, wie das Ganze ans Licht der Öffentlichkeit gelangt ist?
Da war ein Mädchen auch dabei, also ein Inzestkind. Mhm. Die war damals gegen 19 Jahre alt schon und es war auch die Erstgeborene. Die ist sehr krank geworden. dieses Mädchen wäre gestorben, wenn sie nicht in Spitalsbehandlung gekommen wäre. Und dann hat sich letztendlich der Josef Ritzl doch dazu entschlossen, sozusagen dieses Mädchen wieder vor die Türe zu legen. Wieder mit demselben, also wird bei einer Sekte gefangen gehalten und die Mutter kann sich nicht kümmern. Ja. Die ist jetzt so krank geworden. Und dieses Mädchen kam dann ins Spital, in Behandlung natürlich. Dort haben die Ärzte festgestellt, dass die wahrscheinlich nie in ihrem Leben Sonnenlicht gesehen hat. Die Tochter, mit der er dieses Kind gehabt hat, die ist ja dann schon unten in dem Verlies durchgedreht in Sorge um ihr Kind. Und er hat dann sozusagen die restliche Familie auch raufgeholt und ging dann mit ihr auch ins Spital, um diese Tochter zu besuchen. Und da haben dann die Ärzte kapiert, dass da irgendetwas, also erstens im Verhalten von ihm zu seiner Tochter nicht normal ist und diese muffige Kleidung, also dieser Kellergeruch und alles, ja.
Diese Wahnsinnstat fliegt somit auf. Wir sind jetzt im Jahre 2008 und es wird dem Monster von Amstetten, Josef Ritzl, der Prozess gemacht. Ganz kurz noch zu seiner Tochter und deren Kinder. Die lebt vermutlich unter einem anderen Namen woanders gerade weiter.
Ja, genau. Also sie lebt woanders und sie haben alle neue Namen bekommen. Ja. Es kamen dann natürlich auch die Kinder, die oben bei der Großmutter aufgewachsen sind, zu ihr.
Nun wird ihm der Prozess gemacht und in diesem Prozess, und das wird für den weiteren Verlauf unserer Sendung wichtig sein, stellt die Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner ein sehr spannendes Gutachten, aufgrund dessen er ja auch eingesperrt wird und das heute noch relevant ist in weiteren Entscheidungen.
Das ist wirklich eine sehr anerkannte Gerichtspsychiaterin. Und die hat dann natürlich seine ganze Geschichte aufgearbeitet, auch die Gründe, die dazu geführt haben, dass er diese monströse Tat begangen hat. Mhm. Um das ganz verkürzt vorerst einmal zu sagen, also sie hat festgestellt, dass er eine schwere Persönlichkeitsstörung hat, dass diese Persönlichkeitsstörung auch mit ausschlaggebend dafür war, dass er diese schwere Tat begangen hat. Und sie hat damals auch festgestellt, dass bei ihm eine extrem hohe Gefährlichkeit vorliegt. Das heißt, dass er wirklich wieder dazu bereit wäre, ähnliche Taten mit ähnlich schweren Folgen zu begehen. Wurde aber trotzdem für zurechnungsfähig erklärt, weil er hat ein enormes Planungsverhalten bei seinem Delikt gehabt. Weil sonst wäre das Ganze ja auch nicht möglich gewesen, 24 Jahre
also
so ein Verbrechen.
Also deswegen auch die Zurechnungsfähigkeit, weil das ja keine Impulshandlungen waren, sondern das muss man von langer Hand planen und ein Leben aufbauen quasi.
Genau, also er hat ja vorher mal dieses Verlies ein wenig ausgebaut, bevor er seine Tochter eingesperrt hat. Er hat wirklich alles sehr, sehr gut geplant, dann auch während der Gefangenschaft. Also er hat Lebensmittel eingekauft für quasi seine Familie, für seine geheime Familie unten in weit entfernten Supermärkten, hat es dann nachts alles in das Verlies gebracht. Er hat wirklich alles sehr, sehr gut durchgeplant.
Im Jahr 2009 wird er eben verurteilt und sitzt seitdem im Gefängnis, im sogenannten Maßnahmenvollzug. Nun geht es darum, ist Josef Ritzl eigentlich gar nicht mehr gefährlich und muss somit auch nicht mehr in diesem sogenannten Maßnahmenvollzug sitzen. Bevor wir darauf eingehen, Martina, kannst du vielleicht einmal kurz erklären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Maßnahmenvollzug und einem normalen Vollzug?
Also das ist so, wenn ein Mensch eben nach dem Paragraph 21.1 verurteilt wird, wie der Josef Ritzl, also gleichzeitig gilt er als zurechnungsfähig, bekommt eine vollkommen normale Haftstrafe, also in seinem Fall war es lebenslang. Aber zusätzlich kommt eben noch die Auflage aufgrund seiner schweren psychischen Störung, dass er in eine Sonderabteilung muss im Gefängnis, also wo er eine umfangreiche psychologische Therapie bekommt, um eben möglicherweise von dieser Persönlichkeitsstörung geheilt zu werden. Erst wenn das passiert, kann er in den Normalvollzug überstellt werden. Also erst wenn er als geheilt gilt sozusagen. Wenn man das jetzt in Stein sieht, also da gibt es diese ganz normale Abteilung für Maßnahmenhäftlinge, die sich eigentlich nur dadurch von einer anderen Abteilung unterscheidet, dass die Häftlinge wirklich eine umfangreiche psychologische Betreuung bekommen und sich mitunter auch, wenn sie nicht so gefährlich sind, dass sie fremdgefährdend jetzt auf die Häftlinge sind, dass sie sich dann ein bisschen einfacher in den Abteilungen bewegen können.
Nun ist es so, dass Josef Ritzl fast schon 90 Jahre alt ist und es aktuelle Gutachten gibt, die zeigen, dass er möglicherweise gar nicht mehr gefährlich ist.
Ja, es ist so, es gab aber auch zwischendurch immer wieder Gutachten über ihn. Das ist auch notwendig, dass man immer wieder feststellt, in welchem Status befindet sich jemand, springt die Therapie an oder nicht. Aber natürlich nach 15 Jahren besonders wichtig, weil nach 15 Jahren kann jeder Häftling, auch wenn er lebenslange Haft hat, schon einen Antrag auf bedingte Entlassung stellen. Also das heißt, dieses Gutachten war von einer größeren Bedeutung als die anderen Gutachten und darum hat man wahrscheinlich auch genommen, eben die Heidi Kastner, die Gutachterin, die ihn damals begutachtet hat, die wirklich sehr, sehr viel über ihn weiß, die ihn genau einschätzen kann, die genau weiß, welche Veränderung bei ihm stattgefunden hat dann. Also weil sie ihn ja damals sozusagen im Rohzustand bekommen hat, also zum Begutachten, ja, also mit all seinen fürchterlichen Störungen. Und die hat ihn jetzt dann begutachtet und hat festgestellt, dass er an einer mittelschweren Demenz leidet, also die fortschreitend ist. Und diese Demenz überlagert seine Persönlichkeitsstörung. Also sie ist in einem so massiven Grad mittlerweile da, dass sie seine Persönlichkeitsstörung überlagert. Okay. Das heißt, dass er auch nicht mehr gefährlich ist, weil diese Demenz nimmt ihm die Möglichkeit, planend zu handeln. Er lebt ja in einer Art Traumwelt jetzt. Also er glaubt, er ist ein Schlagerstar, erzählt halt ständig, dass er Konzerte gibt. Ich habe kürzlich jetzt gehört, er traut sich zum Beispiel den Fernseher in seiner Zelle nicht mehr andrehen, weil er dann sofort glaubt, also all die Menschen, die er im Fernsehen sieht, das sind alles Fans von ihm und die wollen unbedingt Autogramme von ihm. Das ist, also das bildet er sich ein, dass die sozusagen aus dem Fernseher rauskommen und ihn dann bestürmen. Er versteht teilweise gar nicht mehr, dass er im Gefängnis ist, sondern er sieht das als andere Orte und hat da auch so Wahnvorstellungen kommuniziert mit Familienmitgliedern von ihm, die ja gar nicht da sind. Da ist er in Wahrheit in irgendeinem Trakt vom Gefängnis, zum Beispiel in der Krankenabteilung, und bildet sich ein, dass er da in irgendeinem Heim ist, wo wiederum Familienmitglieder von ihm sind, ja, und er mit denen kommuniziert. Er bildet sich da die irrsten Dinge ein. Er spricht mit Menschen, die nicht da sind. Er lebt in einer vollkommenen Traumwelt und hat aber natürlich dazwischen auch hellere Momente. Mhm. Dazu muss man noch sagen, dass er körperlich Ausfallserscheinungen hat, die viele Menschen in dem Alter haben. Also er hat Probleme mit dem Bewegungsapparat und kann sich an vielen Tagen nur mit dem Rollator fortbewegen, an Tagen, wo es ihm besser geht, kann er auch ohne Rollator gehen.
Also laut Gutachten von der Heidi Kastner ist er in einem Demenzstadium momentan. Und was bedeutet das jetzt eigentlich ganz konkret für die weiteren Schritte, die ihn möglicherweise zu einer Freilassung führen könnten?
Ja, eben, weil er nicht mehr als gefährlich gilt, weil diese Demenz seine Persönlichkeitsstörung überlagert, besteht kein Grund mehr, in einer Maßnahmenabteilung anzuhalten, also in einer Abteilung für psychisch abnorme Rechtsbrecher. Jetzt könnte er eben in den Normalvollzug kommen. Allerdings ist das natürlich schwierig, dort einen Häftling mit so einem Krankheitsbild zu versorgen. Jetzt hat die Heidi Kastner vorgeschlagen, ihn entweder in der Krankenabteilung des Gefängnisses unterzubringen oder, weil er eben überhaupt nicht mehr als gefährlich gilt, könnte man ihn auch in einem Pflegeheim unterbringen. Man darf sich das Leben dann nicht so vorstellen, dass er jetzt, wie manche Medien berichten immer wieder, also dass er dann irgendwie lustig durch Krems geht vielleicht und dort Kaffee trinkt. Er wurde ja angeblich sogar schon dabei gesichtet, also das wäre ihm ja gar nicht möglich.
Was sagt Josef Fritzl eigentlich selbst zu diesem ganzen Vorgehen?
Also er kapiert schon, dass es da jetzt Diskussionen gibt, aber die Vorstellungen wären jetzt natürlich absurder. Er kapiert nicht, dass er da wirklich in einem Pflegeheim wäre, sondern genauso wie, also er sieht sich eben sozusagen wie ein Schlagerstar, der dann freikommt, hätte gerne ein großes Haus in Amstetten, würde gerne wieder mit seiner Frau zusammen sein, die ja seit seiner Inhaftierung überhaupt keinen Kontakt zu ihm hat und auch jeden Kontakt zu ihm ablehnt und niemals mehr einen haben will. Also er würde dann gern dort mit seiner Frau leben, hätte gerne einen großen Garten mit Hunden, mit Ziegen und eine kleine Gemüsezucht. Und dann würde er, sagt er auch wieder, also voll ins Geschäft einsteigen, wahrscheinlich ins Immobiliengeschäft. Also das sind natürlich Fantasiegespinste, weil er wäre nicht einmal dazu fähig, alleine zu wohnen.
Diese wahnhaften Vorstellungen betreffen aber auch seine eigene Tochter, Martina.
Ja, also er bildet sich ein, also wir sprechen jetzt von dieser Tochter, die er da eben eingesperrt hat, dass er behauptet, er hätte in verschiedenen Medien gelesen bzw. im Fernsehen gesehen, dass sie jetzt eh vollkommen glücklich wäre, weil sie demnächst den Boris Becker heiraten wird. Eine Beziehung schon länger zu ihm hat. Das wird auch ein bisschen so gewertet, diese Fantasien auf die Tochter hin betreffend, also dass die sozusagen ein Leben in vollem Glück, im Luxus führt, eine Traumhochzeit versichert, dass da irgendein Teil in ihm ist, dass er sozusagen sagen will, ja, die hat die fürchterliche Tat, die ich ihr angetan habe, verkraftet und lebt jetzt ein wunderschönes Leben.
So ein bisschen eine Schuldbefreiung vielleicht auch. Ne?
Möglicherweise könnte es auch eine Schuldbefreiung sein. Das war in vorigen Gutachten natürlich viel stärker, aber dass er sich nie wirklich mit seiner Tat auseinandergesetzt hat oder nie die Schwere seiner Tat zumindest nach außen hin eingesehen hat, weil er hat ja immer behauptet, er hat eigentlich mit seiner Tat Gutes getan. Mhm. Also es ist seinen Opfern auch nicht wirklich schlecht gegangen. Also diese Tateinsicht oder diese wirkliche Reue war bei ihm eigentlich nie zu spüren und ist eigentlich auch bis jetzt nicht zu spüren.
Der sogenannte Monster von Amstetten, Josef Ritzl, mittlerweile demenzkrank. Die Wünsche, ein Schlagerstar zu werden und in einem schönen Haus in Amstetten leben zu wollen, diese Wünsche werden sich vermutlich nicht mehr erfüllen. Martina Prewein, vielen Dank und bis zur nächsten Folge von Krone Verbrechen.
Vielen Dank.
Krone Verbrechen, der Podcast.